Ich werde heute es heute ein bisschen anders machen mit dem Lesen, weil der Text so lange ist, werde ich den Abschnitt, den jeweiligen Abschnitt so lesen, wie er kommt, auch wenn das etwas ungewöhnlich ist. Dieser Abschnitt, den wir haben, konzentriert sich mehr auf die Eroberung, die David gemacht hat, und auch Mephibosheth, der etwas früher in 2. Samuel auftaucht. Wir sehen hier, wie es damit fortgeht, dass David regiert und auch seine Feinde unterwirft. Ich wurde dadurch erinnert an ein Brettspiel, das vielleicht manche von euch kennen. Das Spiel Risiko. Wenn ihr das mit Familienmitgliedern gespielt habt, wenn ihr da Familien aufteilt und dann sie gegeneinander spielen lässt, es ist ein Spiel, das über Eroberung handelt. Dass ihr Kontrolle übernimmt von einem kleinen Teil der Welt und das Ziel des Spiels ist quasi, den Rest des Brettes zu zerstören und die Welt zu erobern durch militärische Strategien. Ihr möchtet alle Feinde vernichten, die euch umgeben. Und genauso ist David hier. Er vertraut den Verheißungen Gottes, wie auch Gottes Plan in seinem Leben sich verwirklicht. Und David ist ein Mann, der handelt. Erinnert euch daran, jedes Mal, wenn David eine Verheißung von Gott bekommt, da sitzt er nicht einfach auf der Couch und lehnt sich zurück, sondern er handelt. Er ist einer, der aktiv handelt und gemäß dem handelt, was Gott ihm auch gesagt hat. Und David handelt immer in Reaktion auf das, was Gott ihm verheißen hat. Und wir werden hier daran erinnert, wie wir schon früher mit David gesehen haben, dass er ein ewiges Königreich haben möge. Wir werden daran erinnert, dass auch Jesus dass Jesus uns vorausgeht und unsere Feinde besiegt und durch seinen Tod, seine begraben werden und auferstehen, auch die Feinde besiegt hat, den Feind besiegt hat. Und heute sehen wir den Sieg, die Gnade und auch die Stärke Christi gespiegelt oder vorgeschattet in David. Und was ich auch heute euch klar machen, dass wir Christus im Alten Testament finden können, möchte ich euch dazu ermutigen, euch an Christus, an König Jesus festzuhalten. Heute werden wir drei Sachen anschauen. Der König des Sieges des Herrn oder des Herrn. Ein König der Gnade Gottes, der Siege Gottes, der Gnade Gottes. Und drittens, ein König von Gottes Stärke. Erstmal der König von Gottes Siegen. Lasst mich jetzt 2. Samuel 8 lesen. Und danach geschah es, dass David die Philister schlug und sie demütigte. Und David nahm die Zügel der Regierung aus der Hand der Philister. Er schlug auch die Moabiter und maß sie mit der Messschnur, er legte sie auf die Erde und je zwei Schnurlängen maß er ab, um die Betreffenden zu töten und eine volle Schnurlänge, um sie am Leben zu lassen. So wurden die Moabiter David untertan und entrichteten ihm Tribut. David schlug auch Hadad-Eser, den Sohn Rechobs, den König von Soba, als er hinzog, um seine Macht am Euphratstrom wiederherzustellen. Und David nahm von ihnen 1700 Reiter und 20.000 Mann Fußvolk gefangen. Und David lähmte alle Wagenpferde, aber 100 Wagenpferde behielt er übrig. Und die Aramäer von Damaskus kamen Hadad-Eser, dem König von Zoba, zu Hilfe. Aber David erschlug von den Aramäern 22.000 Mann. Und er legte Besatzungen in Aram von Damaskus, sodass die Aramäer David untertan wurden und ihm Tribut entrichteten. Denn der Herr half David überall, wo er hinzog. Und David nahm die goldenen Schilde, die den Knechten Hadad-Esers gehörten, und brachte sie nach Jerusalem. Und von Betach und Berotai, den Städten Hadad-Esers, nahm er, der König David, sehr viel Erz. Als aber Toi, der König von Hamat, hörte, dass David die ganze Heeresmacht Hadad-Esers geschlagen hatte, da sandte Toi seinen Sohn Joram zum König David, um ihn nach seinem Wohlergehen zu fragen und ihn zu beglückwünschen, weil er gegen Hadad-Eser gekämpft und ihn geschlagen hatte. Denn Hadad-Eser war ständig im Kriegszustand mit Toi, und er hatte silberne, goldene und eherne Geräte bei sich. Auch diese heiligte der König David dem Herrn, samt dem Silber und Gold, das er dem Herrn von allen Völkern, die er sich unterwarf, geheiligt hatte. Von Aram, von Moab, von den Ammonitern, von den Philistern, von Amalek und von der Beute Hadad-Esers, des Sohnes Rechobs, des Königs von Zoba. Und David machte sich einen Namen, als er zurückkam, nachdem er die Aramäer geschlagen hatte im Salztal, 18.000 Mann. Und er legte Besatzungen nach Edom. Nach ganz Edom legte er Besatzungen und alle Edomiter wurden David unterworfen, denn der Herr half David überall, wo er hinzog. Und David regierte über ganz Israel und David verschaffte seinem ganzen Volk Recht und Gerechtigkeit. Joab aber, der Sohn der Zeruja, war Befehlshaber über das Heer und Josaphat, der Sohn Achiluts, war Kanzleischreiber. Und Zadok, der Sohn Achitubs und Achimelech, der Sohn Abiathas, waren Priester und Seraja war Staatsschreiber. Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Kreter und Pleter gesetzt, die Söhne Davids aber waren Minister. So sehen wir soweit, seit David nun König geworden war, sowohl über den zunächst geteilten, das geteilte Reich und nun das vereinte Reich, dass Davids Erfolg nur deswegen zustand kam, wegen dem Herrn. Der Herr ist der, der David vorausgegangen ist und die Feinde auch erobert. Wie es auch in Vers 18 sagt, der Herr gab David Sieg, wo immer er hinging. Kampf nach Kampf siegt David. Und das sehen wir auch in 2. Samuel 3, 18. So führt es nun aus, denn der Herr hat von David gesprochen und gesagt, durch die Hand meines Knechtes David will ich mein Volk Israel erretten aus der Hand der Philister und aus der Hand ihrer Feinde. So sehen wir wieder diese Prophezeiung, die zustande kommt. Wir sahen es in Davids Dienst am Anfang und nun, wie es zur Erfüllung kommt, wie es tatsächlich zustande kommt. Und es sind vier hauptsächliche militärische Siege, die wir hier in Kapitel 8 sehen, wie David quasi den Rechts von Jerusalem auch erbaut und nun auch Frieden und Freiheit für die Völker dort auch verschafft. Erstmal die Philister, sie sind besiegt. Dann die östliche Flanke von Jerusalem, die gesichert wird von den Moabitern. David ist nun von den Hauptfeinden, den Philistern, frei geworden. Und nun auch die Moabiter. Und er wendet sich nun den verschiedenen Seiten zu, um die Feinde Israels zu unterwerfen. Das nächste Mal sehen wir den Kampf mit den Aramäern, die Syrier, in der nördlich von Jerusalem bis Damaskus hin. Und das vierte ist dann nach da unten, in südwestlicher Richtung von Jerusalem, das Salztal, wo er die Edomiter nun erobert. Wenn ihr euch erinnert, die Edomiter waren die Nachkommen von Esau, so waren sie also quasi der entfremdete Bruder Israels. Aber trotzdem, als David dann diese Armeen besiegt, unterwerft er sie und bringt sie unter die Knechtschaft Israels. Und in gewisser Weise, die Feinde Israels, die Nachkommen dieser Feinde, werden unter die Segnungen der Nation Israel gestellt. Eine rückwärts gerichtete Evangelisation mit der Hoffnung, dass vielleicht einige von ihnen auch Buße tun würden, nachdem sie Knechte Israels wurden. Und trotzdem ist David hier ein Mann, der handelt. Er war ein Macher. Er macht das, was der Herr ihn auch vor sich gestellt hat. Wir sehen auch, dass die Verheißung von 2. Samuel 7, 11, Seite, ich werde dir von deinen Feinden Ruhe verschaffen. So verkündigte nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und es war nicht gehört in Israel, dass es nun auch Ruhe vor ihren Feinden gibt. Selbst als Josua das Land, das verheißene Land betreten hatte, obwohl sie diese große Eroberungskriege gemacht haben, sind doch Feinde übrig geblieben. Sie hatten viele Feinde, die noch nicht besiegt waren. Bis in die Zeit der Richter gab es diese Feinde. Sie sind immer wieder hervorgetreten und haben Gottes Volk dazu gebracht, die falschen Götter anzubeten. Aber David ist hier der, der schließlich diese Feinde zerstört und unterwirft. Denn diese Feinde sind ja auch die Feinde des Herrn gewesen. Wir sehen das auch in Christus. Jesus Christus selbst kam und er hat nicht nur uns unterworfen und erlöst, sondern er hat auch seine und unsere Feinde unterworfen. Der Feind, die Sünde, die uns von Geburt an geplagt hat. Denn wie David ja sagt, wir sind in Schuld geboren. Wie ein Kommentator auch sagt, Gott wollte für die Zeit Davids das ausführen, was er Abraham schon versprochen hatte, dass die Treuen auch wissen, dass auch der Same aus seiner Linie kommen möge, der dann auch Israel auch befreien würde. Denn Christus ist der, der die Herrschaft hat von einem Ende der Erde bis zum anderen. Das sehen wir in all dem, was Christus für sein Volk auch vollbracht hat. Der kleinere Katechismus, Frage 26, sagt über Christi Dienst als König. Wir sehen David, wie er seine Feinde regiert und unterwirft. Und so tut es auch Christus. Christus führt den Dienst eines Königs aus, indem er uns sich selbst unterwirft, aber indem er auch uns regiert und bewahrt und seine und unsere Feinde unterwirft. Also die irdischen Erfolge, die David gefeiert hat, weisen uns wieder auf Christus hin. Das ist so ein Vorgeschmack. In Kolosser 2, Vers 13 bis 15 steht auch, er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand, hat er die Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Der kleinere Katechismus redet ja auch über die Herrschaft und die Regierung, uns sich selbst zu unterwerfen, wie auch in Römer 6, 11, wir waren schwach, wir waren gottlos, wir waren Feinde Gottes. Was hat Gott getan? Er hat uns selbst zu seinem Sohn versöhnt, mit seinem Sohn versöhnt. All die wunderbaren Vorzüge der Erlösung wegen dem, was Christus getan hat an unserer Stadt. Was ist nun die Anwendung von diesem Werk, das unser König für uns getan hat? Indem wir diese Liebe erwidern, zeigen wir die Liebe Gottes. Wir lieben ihn, indem wir auch gehorsam sind. Wir gehen nicht in die Irre. Wir geben nicht das auf, was Christus am Kreuz für uns getan hat, sondern wir sind durch seine Gnade eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und alles ist nun neu geworden. Wie es ein Kommentator sagt, das größte Privileg des Christen ist, neben der eigenen Erfahrung der Errettung des ewigen Lebens, ist die Liebe Gottes, die er gegenüber anderen hat und die Möglichkeiten, dass er sie zum Herrn führen mag. Dass wir gerettet sind, ist ja schon eine wunderbare Sache, aber es weist uns auch darauf hin, dass wir Gefäße von Gottes Liebe sind. Wir sind etwas, das Leute sehen können, etwas Greifbares, das sie sehen können, dass eine neue Person geschaffen wurde und nun Sieg hat über ihre eigene Sünde. Und damit ist auch der Sieg von Christi Sieg die Grundlage für unsere Gewissheit. Christus hat all diese Dinge vollbracht. Der Gottmensch Christus war stark genug, um Sünde zu zerstören, ist gleichzeitig stark genug, uns zu helfen, durchzuhalten. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, den Geist Christi. Deswegen erachten wir es für lauter Freude, wenn wir Not und Verfolgung ertragen. Denn Christus sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Es gibt niemanden, der stärker ist als Gott. Und Jesus gibt uns diese Versicherung wegen dem Sieg, den er für uns vollbracht hat am Kreuz. So haben auch wir Sieg in Christus. Und wegen dem halte dich fest an Jesus, König Jesus. So blickten wir an David als den König, der Sieger des Herrn. Nun blicken wir auf David, der König der Gnade Gottes, was auch wieder auf Christus uns weist. Sehen wir nun 2. Samuel 9. Und David sprach: Ist noch jemand übrig geblieben vom Haus Sauls, dass ich Gnade an ihm erweise, um Jonathans willen? Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, der hieß Ziba. Den riefen sie zu David. Und der König sprach zu ihm: Bist du Ziba? Und er sprach: Dein Knecht. Und der König sprach: Ist noch jemand da vom Haus Sauls, dass ich Gottes Gnade an ihm erweise? Ziba sprach zum König: Es ist noch ein Sohn Jonathans da, der lahm an den Füßen ist. Und der König sprach zu ihm: Wo ist er? Und Ziba sprach zum König: Siehe, er ist in Lodebar im Haus Machias, des Sohnes von Amiel. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus Lodebar holen, aus dem Haus Machias, des Sohnes von Amiel. Und Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, kam zu David, und er fiel auf sein Angesicht und verneigte sich. Und David sprach: Mephibosheth. Er aber sprach: Siehe, dein Knecht. Und David sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathan willen, und will dir alle Felder deines Vaters Sauls wiedergeben, du aber sollst täglich an meinem Tisch das Brot essen. Da verneigte er sich und sprach: Wer bin ich, dein Knecht, dass du dich wendest zu einem toten Hund, wie ich einer bin? Und der König rief Ziba, den Knecht Sauls, und sprach zu ihm: Alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, das habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bestelle ihm nun sein Land, du und deine Söhne und deine Knechte, und bring die Ernte ein, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephibosheth, aber der Sohn deines Herrn, soll täglich Brot an meinem Tisch essen. Ziba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Und Ziba sprach zum König: Genauso wie mein Herr, der König, seinem Knecht gebietet, wird dein Knecht es machen. Und Mephibosheth wird an meinem Tisch essen wie einer der Königssöhne. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, der hieß Micha, und alle, die im Haus Zibas wohnten, dienten Mephibosheth. Mephibosheth aber wohnte in Jerusalem, denn er aß täglich am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Offensichtlich könnt ihr hier sehen, wo das hingeht mit der Gnade, die David auch dem Mephibosheth erweist. Es ist interessant, dass David das damit einleitet: Fürchte dich nicht, denn ich werde dir Gnade erweisen, um deines Vaters Jonathan willen, und werde dir die Felder Sauls und die Segnungen Sauls wiedergeben. Und du wirst immer an meinem Tisch sitzen. Also wo 2. Samuel 8 auf den Sieg Christi blickt, blickt 2. Samuel 9 auf Christi Gnade für Sünder. Mephibosheth hatte kein Recht und keine Möglichkeit, auch an Davids Tisch zu sitzen. David hatte zuvor den Rest vom Hause Sauls vernichtet. Aber David möchte Gnade erweisen, nicht nur einem Mann, der mit Saul verwandt ist, Sauls Enkel, sondern ein Mann, der verkrüppelt ist, der nicht regieren kann oder der auch nicht Waffen tragen kann. Er erweist dem Mephibosheth Gnade. Und so zeigt Christi Gnade in in der Kraft Gottes. 2. Samuel 4, Vers 4 wird uns gesagt, wir kommen gleich nochmal zu Mephibosheth. Es wurde uns in 2. Samuel 4, Vers 4 schon gesagt, Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der an beiden Füßen gelähmt war. Als er 5 Jahre alt war, kam die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jezreel. Da nahm ihn seine Amme auf und floh. Und es geschah, als sie in Eile floh, da fiel er hin und wurde lahm. Und sein Name war Mephibosheth. Das war also die letzte mögliche Erbe, der durch Sauls Linie existierte. David war nicht dessen gewiss, aber der Mann wurde gerettet aus diesem Blutbad, das im Haus Sauls stattgefunden hat. Der Mephibosheth war Teil einer königlichen Linie, aber diese Dynastie ist zerfallen. Saul hat seine Königsherrschaft völlig ist in Sünde gefallen und hat diese Königschaft völlig verrissen, hat sie verschleudert. Aber wir können mit Mephibosheth auch Mitleid haben, denn es ist wie unsere Beziehung mit Adam. Denn Adam im Garten, wenn er gehorcht hätte und nicht den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ergriffen hätte, dann hätte er ewiges Leben bekommen. Und wir wären Erben Adams gewesen. Wenn du außerhalb Christi bist, dann bist du Erbe Adams. Du bist nämlich Erbe der Segnungen, die Adam bekommen hätte, aber auch des Fluches, den er bekommen hat. Und als Adam gefallen ist, da ist der Tod zu allen Menschen gedrungen, denn alle haben gesündigt. Alle sind in Übertretung geboren. Sie sind in Adam geboren. Wenn du nicht in Christus bist, bist du in Adam geboren. Und lange bevor Mephibosheth geboren war, ist er in Adams Sünde gefallen. Und es ist interessant, dass der Ort, wo Mephibosheth herkommt, wird Lodebar genannt. Lo heißt in Hebräisch, ist eine Verneinung, und Debar heißt also eine Weide, eine Nichtweide. Eine Verneinung und eine Weide, wo Schafe erhalten werden. Also Lodebar heißt keine Weide, keine grüne Weide. Also die Gegend, in der Mephibosheth gelebt hat, dass er kein Recht hat auf irgendwelche königliche ein königliches Erbe. Wenn wir auf Adam blicken, als wir sind in Adam geboren, wir sind in Sünde geboren und vollbringen auch Sünde. Als sie aus dem Garten geworfen wurden, haben sie die grüne Weide der ewigen Gemeinschaft mit Gott verlassen. Und auf die gleiche Weise sind wir ausgeschlossen durch unsere Sünde außerhalb von Christus. Aus der Gegenwart Gottes sind wir fern. Wir sind geboren in Rebellion. Wir sind Feinde Gottes. Paulus sagt, du bist aus Natur, nicht durch Natur, nicht durch Wahl, bist du ein Kind des Zorns. Jesus sagt, wenn du nicht in Gott bist, dann bist du Kind des Teufels. Das sagt er in Johannes 8, 44. Wir versuchen oft uns selber als die Helden wir wollen uns mit den Helden der Bibel identifizieren. David, der Feinde im geistlichen Kampf besiegt, oder so wie Josua, der so treu war und die Feinde erobert. Aber wenn wir mit uns ehrlich sind, das sind die Menschen in der Bibel, denen wir nicht ähneln, sondern wir sind eher wie Mephibosheth. Wir sind verkrüppelt, wir sind in unserer Sünde gebrochen und sind verdorben. Wir haben kein Recht auf irgendeine Erbschaft. Was macht David aber nun? Er erweist Gnade. Was macht Christus? Er erweist Gnade. Und das sehen wir in Davids erster Frage. Gibt es noch jemanden vom Hause Sauls, dem ich Gnade erweisen kann, um Jonathans Willen? Und das sehen wir in der Fülle des Gnadenbundes, den wir in Christus haben. Christus ist der, der alle, die die Anforderungen des Bundes erfüllt hat. Und David macht ja auch ein Versprechen und er erfüllt es. Das passiert nicht nur hier, sondern es ist auch schon in 1. Samuel passiert, als Jonathan und David einen Bund miteinander geschlossen haben. Es heißt in 1. Samuel 20, Vers 12 bis 17, ich fasse es nur zusammen. Jonathan und David haben einen Bund miteinander geschlossen und Jonathan sagt, wenn ich noch lebendig bin, dann erweise mir deine Gnade, dass ich nicht sterben mag und schneide nicht deine Liebe ab von meinem Haus in Ewigkeit, wenn der Herr all deine Feinde, die Feinde Davids von der Erde hinwegtut. David macht also diesen Bund mit Jonathan, dass er weiß nicht, was passieren wird. Er wusste nicht, dass sein bester Freund Jonathan, sein Bruder, sterben würde. Aber auch Sauls Königreich wird von ihm genommen. Das wusste David damals nicht. Und David als ein guter, bundeserfüllender König zeigt hier, dass er das auch zustande bringt. Wir sehen das nicht am Anfang, aber wir sehen es jetzt hier im Text. David erfüllt dieses Bundesversprechen dem Nachkommen Jonathans. Es ist für uns nichts Neues, dass wir einen Bund machen, dass wir in eine Bundesbeziehung mit jemandem treten. Wir machen es, wenn wir unsere Mitgliedschaft hier antreten. Wir schließen einen Bund mit der Gemeinde, eine gegenseitige Verpflichtung, dass wir das auch erfüllen sollen. Genauso in der Hochzeit legst du einen Bund ab, um das, dass du mit jemandem zusammenkommst, bis der Tod euch scheide. Und der Zweck von diesen Bünden ist, Treue zu bestärken, zur Treue anzureizen und die Liebe, die Versprechen dieser Bünde auch zu halten. Aber im Unterschied zu den Bünden von Menschen sind die Bünde Gottes unbereubar und unveränderbar. Wir suchen nicht die Gemeinschaft mit Gott, sondern Gott hat die Gemeinschaft mit Sündern gesucht. Er hat Gemeinschaft gesucht mit den Leuten, über denen sein Zorn eigentlich steht. Aber Gott rettet uns. Uns wird in 1. Johannes 4,19 gesagt, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also hier nochmal die Bundestreue Gottes treibt uns zu Handlung an, spornt uns an zur Handlung. David hat auch hier diese Verheißungen Gottes vor sich und wird zur Handlung angetrieben. Wir werden von Feinden wie Mephiboset, er war taktisch ein Feind Davids, werden wir zu Freunden am Tisch der König. Der Text betont das so sehr, hier ist kein Zweifel. Mephiboset ist am Tisch des Königs. Das ist die höchste Ehre, die einer bekommen konnte, dass er hier am Tisch des Königs sitzen kann. Und genauso wird uns eine andere Möglichkeit, ein anderer Blick hier gegeben in das Mysterium der Adoption. Mephiboset wird behandelt wie ein Sohn. Wir sehen in Vers 13, dass Mephiboset in Jerusalem wohnte, denn er aß täglich am Tisch des Königs. Er war also immer da am Tisch des Königs wie ein Sohn. Und genauso, wenn du in Christus bist, dann hast du einen Sitz, einen Platz am Tisch des Königs. Du verdienst diesen Tisch nicht, diesen Platz, aber Jesus bringt dir einen Stuhl. Er hat dir einen Stuhl besorgt, deinen Namen draufgeschrieben und du sitzt und du kannst mit ihm, dem König, speisen. Johannes sagt uns in Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Oder in Epheser 1, Vers 4 bis 5, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wir sehen die Schönheit der Adoption. Jemand, der es nicht verdient, der Sohn zu sein, aber Jesus nimmt dich und macht dich zu einem Sohn. Wir sehen es in Römer 8, Vers 16 bis 17. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wir sehen also hier als Anwendung, wie wir Empfänger dieser Gnade sind, dieser Bundestreue von Gott, wie er treu bleibt, auch die Adoption als Söhne, dass uns Gnade erwiesen wurde und deswegen sind auch wir gnädig anderen gegenüber. Die große Gnade, die uns gegeben wurde, erweisen wir auch unseren Nächsten. Wir wurden von Sklaven der Sünde zu Sklaven Christi. Wir wurden von Tod in unseren Sünden und Übertretungen zu lebendig gemacht in Christus Jesus. Wir kamen von vollkommen verdorben, verloren, unfähig, auch nur das Königreich Gottes zu sehen, erneuert zu sein in unserem Denken, die Herrlichkeit Christi zu erkennen und an diese große Hoffnung der Erlösung festzuhalten, die Verherrlichung des Leibes. Genauso wird uns nicht nur eine große Gnade gegeben, sondern wir sind auch Empfänger der Bundessegnungen. Gott verheißt es und deswegen bringt er es auch zur Erfüllung. Wenn Gott etwas verheißt, dann wird er es auch vollführen. Als Menschen haben wir eine sehr schlechte Theologie der Verheißung von Versprechen. Wir sind ein Volk, das anderen Versprechen gibt, aber wir erfüllen diese Versprechen nicht. Oder wir sind die, die empfangen. Jemand verspricht uns etwas und sie brechen diese Versprechen. Also ist unser Gedenken hier verdreht, wenn es darum geht, dass andere uns Verheißungen machen. Aber Gott, der nicht lügt, der immer treu geblieben ist seinem Volk gegenüber, hat seine Verheißungen, seine Versprechen immer gehalten. Er versichert immer, der Tag wird kommen, wo diese Verheißungen erfüllt werden, diese Versprechen eingelöst werden. Gott ist ein Gott der Gnade. Gott ist ein Gott der Bundestreue und Gott ist unser geliebter Vater, zu dem wir rufen, aber Vater, als Söhne, als Erben. Sohn schließt jetzt Frauen vom Bund nicht auf, es ist einfach ein Titel, der beschreibt, dass man Miterben Christi ist. Wir sind Söhne und Töchter des Evangeliums. Wir haben Erstgeborenenrechte, allein wegen dem Erstgeborenen Jesus Christus, dem wahren Sohn. Also wieder eine Ermutigung. Halt dich fest an König Jesus. Zuerst, wir blickten auf König David, ein König der Siege Gottes, die auf Jesus weisen. Dann ein König der Gnade Gottes, wieder auf Christus blickend, und nun der König von Gottes Stärke. Lasst uns nun 2. Samuel 10 lesen. Und danach geschah es, dass der König der Ammoniter starb und sein Sohn Hanun wurde König an seiner Stelle. Da sprach David, ich will Güte erweisen an Hanun, dem Sohn des Nahas, wie sein Vater an mir Güte erwiesen hat. Da sandte David Boten hin, um ihn durch seine Knechte zu trösten, wegen seines Vaters. Als aber die Knechte Davids in das Land der Ammoniter kamen, da sprachen die Fürsten der Ammoniter zu ihrem Herrn Hanun, meinst du, dass David deinen Vater vor deinen Augen ehren will, wenn er Tröster zu dir gesandt hat? Hat er nicht vielmehr seine Knechte deshalb zu dir gesandt, um den Stand auszuforschen und zu erkunden und zu durchstöbern? Da ließ Hanun die Knechte Davids ergreifen und ihnen den Bart halb abschneiden und ihre Obergewänder halb abschneiden bis an ihr Gesäß, und er sandte sie fort. Als dies David berichtet wurde, sandte er ihnen entgegen, denn die Männer waren sehr beschämt. Und der König ließ ihnen sagen, bleibt in Jericho, bis euer Bart wieder gewachsen ist, dann kommt wieder heim. Als aber die Ammoniter sahen, dass sie sich bei David verhasst gemacht hatten, sandten sie hin und warben die Aramäer von Beth-Horob an und die Aramäer von Zoba, 20.000 Mann Fußvolk, und von dem König von Macha 1.000 Mann, dazu 12.000 Mann von Tob. Als David dies hörte, sandte er Joab mit dem ganzen Heer, die Helden. Die Ammoniter aber waren ausgezogen und rüsteten sich zum Kampf vor dem Stadttor. Die Aramäer von Zoba und Rehob aber und die Männer von Tob und Macha standen für sich auf dem Schlachtfeld. Als nun Joab sah, dass ihm von vorn und hinten ein Angriff drohte, traf er eine Auswahl unter der Mannschaft in Israel und stellte sich gegen die Aramäer auf. Das übrige Volk aber übergab er den Befehl seines Bruders Abisai, damit er sich gegen die Ammoniter aufstellte. Und er sprach: Wenn die Aramäer mir überlegen sind, so komm mir zu Hilfe. Wenn aber die Ammoniter dir überlegen sind, so will ich dir zu Hilfe kommen. Sei stark. Ja, lass uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Und Joab rückte mit dem Volk, das bei ihm war, zum Kampf gegen die Aramäer vor, und die Aramäer flohen vor ihm. Als aber die Arameter sahen, dass die Aramäer flohen, flohen auch sie vor Abisai und zogen sich in die Stadt zurück. So kehrte Joab um von den Ammonitern und kam nach Jerusalem. Als aber die Aramäer sahen, dass sie vor Israel geschlagen worden waren, kamen sie zusammen. Und Hadad-Eser sandte hin und ließ die Aramäer von jenseits des Stromes ausziehen. Und sie kamen nach Halam. Und Zobach, der Herrführer Hadad-Esers, zog vor ihnen her. Als dies David berichtet wurde, versammelte er ganz Israel und zog über den Jordan und kam nach Helam. Und die Aramäer stellten sich gegen David und kämpften mit ihm. Aber die Aramäer flohen vor Israel, und David tötete von den Aramäern 700 Wagenkämpfer und 40.000 Reiter. Dazu schlug er Zobach, ihren Heerführer, so dass er dort starb. Als aber alle Könige, die Hadad-Eser untertan waren, sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, machten sie Frieden mit Israel und wurden ihnen dienstbar. Und die Aramäer fürchteten sich, den Ammonitern weiterhin zu helfen. Erneut, wie wir es in Kapitel 8 schon sahen, sehen wir das noch mehr von den Eroberungen Davids. Und das ist ein Unterschied zu Kapitel 8. David versucht hier erst einmal Diplomatie mit Nahanun. Er wollte hier treu mit ihnen handeln, also königlich. Er wollte Güter an ihnen erweisen. David wollte Gnade ihnen erzeigen, diesen Königen gegenüber. Aber die Knechte Davids, die gesandt werden, die Gesandten, werden beschämt. Ihre Bärte werden halb gerasiert und ihre Kleider werden zerschnitten. Es wird ihnen aufgetragen, mit dem bösen Volk einen Vertrag zu machen, aber sie werden von ihnen abgewiesen. So wird das Volk Gottes auch um des Kreuzes willen gedemütigt. Matthäus sagt uns in Kapitel 5, Jesus sagt, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet ihr euch Fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Paulus sagt uns das auch im Galaterbrief, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Oder Römer 12, 18 sagt Paulus, so als an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Aber es gibt in unserem eigenen Leben auch oft, dass wir Gutes tun wollen, anderen gegenüber, aber wir bekommen nicht die richtige Reaktion. Wir bekommen vielleicht eine demütigende Reaktion, und das ist unglücklich, dass in 2. Samuel 10, 3 die Ratgeber Hanuns denken, dass Davids Leute hier das falsche Motiv haben, nämlich als Spione zu handeln. Und anstatt diese Gnade zu wertzuschätzen, wird es für sie zu einem Fallstrick, dass sie das ablehnen. Hätten sie diese Gnade, dieses Friedensangebot angenommen, dann hätte das ihnen mehr gedient. Wir können auch in unseren Handlungen und Haltung gegenüber Ungläubigen in der Schule, in der Arbeit oder Nachbarn, können wir auch friedevoll sein, aber uns wird doch Widerstand entgegengebracht. Sie sehen das als negativ, dass du ihnen ihre Freiheit wegnimmst, die Freiheit zu glauben, was sie glauben wollen. Und Ungläubige demütigen so Gottes Volk, wenn Gottes Volk versucht, ihnen Gnade zu erweisen. Lass uns noch die Ammoniter und Assyrier wird diese wunderbare Gelegenheit gegeben, Frieden zu haben. Es hätte ihnen das Leben erhalten. Das hatte David ja im Sinn. Was macht er nun auf diese Demütigung hin? David geht hin und geht durch die Armeen Israels, durch seine mächtigen Männer. Er vernichtet am Ende 40.000 Reiter. Das wäre quasi die Elite-Armee des Mittleren Ostens damals. Oder auch 700 Wagenkämpfer. Das sind 700 Panzer und 40.000 Spezialeinheiten. Also jetzt haben die Aramäer danach dann ein wenig das Einsehen und sehen, wir werden den Ammoniter nicht mehr helfen. Denn sie hatten hier versucht, gegen die Armee des Herrn zu kämpfen und das war hoffnungslos. Und das ist auch unser Handeln oder der Fall für uns mit geistlichem Kampf. Heute Morgen habe ich es gesagt, es ist ein täglicher Kampf, den wir führen. Du hast nicht wirklich Ruhe davon, dass du im geistlichen Kampf stehst. Wenn du dich ins Bett legst, dann bist du immer noch in den Kämpfen, in den Gräben des geistlichen Krieges. Und genauso, wenn du aufstehst, wenn du in den Alltag gehst, du kämpfst alle Zeit diesen Kampf. Du kämpfst vielleicht nicht gegen direkte Feinde, die dich bedrohen unbedingt, aber du kämpfst gegen die Not der Sünde. Du erduldest diese Verfolgungen durch Sünde. Und es gibt zwei Reaktionen, die wir haben können. Einmal, dass wir wie Joab reagieren. Er ist unsicher, wie er die Schlacht ausgeht und er versucht das Beste, einen Vertrag mit seinem Bruder Abishai. Wenn sie uns überwältigen, dann kommst du zu Hilfe oder wenn sie dich überwältigen, kommen wir dir zu Hilfe. Aber Joab vertraut den Verheißungen Gottes, das ihnen gegeben war, das David gegeben war. Er vertraut also nicht auf sich selbst, sondern auf Gott, den Herrn. Deswegen sagt er, sei guten Mutes, lasst uns mutig sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Gute Leiter verlassen sich auf gute Verheißungen. Auf die gleiche Weise wie militärische Operationen oft sagen, dass die Pläne das Schlachtfeld lenken. Du bekommst Verheißungen, ein verheißendes Bild, wie die Schlachtfeld aussieht. Und so hat auch Joab sich auf Gottes Souveränität verlassen und auf seine Vorsehung. Das sollte für uns als Gläubige auch gelten, auch wenn der Ausgang des aktuellen Kampfes und der Not nicht klar ist, dass wir doch uns unter Gottes Flügeln uns bergen dürfen, unter seiner Souveränität. Das ist das, worüber Paulus auch in Epheser 6, 10 bis 11 redet. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn, nicht in uns selbst und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Jeder gute Soldat wird im Kampf mit dem richtigen Ausrüstung reingehen. Es wäre dämlich, mit einem Soldaten ohne Rüstung in den Kampf zu gehen oder ohne Helm oder ohne Verpflegung oder ohne Waffen. So sollt auch ihr täglich ausgerüstet sein, dass ihr Gottes Wort als das Erste in eurem Tag auch sucht und euch selbst einkleidet mit der Waffenrüstung Gottes. Er gibt uns das, was wir brauchen, in seinem Wort. Warum sollten wir die Gräben unseres Lebens kämpfen, in den Gräben unseres Lebens kämpfen, ohne Gottes Waffen. Paulus sagt in Epheser 6, 17, nehmt doch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Es ist eine ausreichende Waffe. Wir haben keine veralteten militärischen Waffen. Wir müssen nicht irgendwie unser Geld zusammenkratzen, damit wir genug Geist von Gott bekommen. Nein, Gott hat uns die besten Waffen gegeben, um gegen geistliche Mächte zu kämpfen, nämlich sein Wort. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es ist genug für dich. Und so können wir antworten wie Joab, der auf die Verheißung Gottes sich verlässt, der dich ausrüstet für den Kampf. Und genauso können wir auch die Reaktion Davids haben, dass wir die Armee versammeln. Du bist in diesem Kampf nicht alleine. Du hast Brüder und Schwestern, die neben dir sitzen, ganz wörtlich mit dir zusammen diesen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Es gibt verschiedene militärische Aufgaben und es gibt auch verschiedene Weisen, wie die Gemeinde ausgerüstet ist. Und es wäre völlig nutzlos, wenn alle Mitglieder der Gemeinde die exakt gleichen Gaben hätten und die gleichen Erfahrungen und nicht in der Lage wären, auf sich selbst sich aufeinander zu verlassen. Eine militärische Einheit würde nicht funktionieren ohne eine gewisse Unterschiedlichkeit. Eine militärische Einheit kann nicht einfach so hinein marschieren in die Feindesreihen. Sie brauchen Luftunterstützung, sie brauchen Maschinengewehrunterstützung, sie brauchen Versorgungen. Es gibt so verschiedene Aufgaben für verschiedene Leute, um gemeinsam an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten. Und genauso ist die Gemeinde zusammengesetzt aus verschiedenen Gliedern, die verschiedene Gaben hat. Und so stehen wir zusammen. Wir kämpfen gemeinsam. Wir Schild an Schild. Vielleicht hatte Paulus in der Zeit, als er diesen Epheser 6 Text geschrieben hat, vielleicht den römischen Soldaten vor Augen. Diese Römer, die diese Phalanx auch gebildet haben, diese militärische Zusammensetzung, wo jeder der Soldaten das Schild an den anderen gesetzt hat, sodass sie ein uneinnehmbarer Schildwall werden. So ruft uns auch das Evangelium dazu auf, die Seite an Seite zu stehen. Es gibt keine Einzelkämpfer im christlichen Leben. Ich garantiere dir, du kannst das nicht alleine tun. Es gibt weniges, ganz generell, das du alleine tun kannst. Schon gar nicht das christliche Leben. Du kannst das nicht alleine leben. So halte dich fest an Christus Jesus als deinen General, als den, der bereits vor dich vorher rausgegangen ist, der Sünde und Tod erobert hat, und wir teilen diese gemeinsame Erfahrung. Auch wenn es unterschiedlich ist, wie Gott uns gesegnet hat, arbeiten wir zusammen als eine Einheit, die die Tore der Hölle erobern und durch das Evangelium. In diesem Kampf sind die Ergebnisse erst einmal nicht ganz klar, aber der Sieg ist in Christus bereits errungen. In der Theorie ist der Ausgang der Schlacht tatsächlich nicht unklar. Aber wenn Christus es geschafft hat, er hat den Sieg an deiner Stelle bereits errungen, dann sind die Ergebnisse des Kampfes bereits klar. Jesus hat den Preis gezahlt, die Sünde ist tot. Christus ist siegreich gewesen. Er regiert und er sitzt nun zur Rechten Gottes des Vaters. Und so können wir auf diese wunderbaren Abschnitte blicken in der Schrift, die uns auf Christus weisen. Wir sehen Christus. Auch wenn David leider im nächsten Kapitel sehr versagen wird, in einer Weise, die unvorstellbar sind, als der König Israels, ein Mann nach dem Herzen Gottes, hat Jesus nie so versagt. Er hat niemals gesündigt. Er war der ultimative König der Könige, der Herr der Herren. Halte dich an ihm fest und lass uns mit dem zu ihm kommen im Gebet. Himmlischer Vater, wir kommen nochmals vor dich an diesem Tag, ewig dankbar für das, was du getan hast am Kreuz. Vater, auch wenn wir nicht in einer Million Lebenszeiten diese Gnade ergründen können, die du uns gegeben hast, sind wir dankbar für das, was du deinem Volk bereitet hast. Und nun bitten wir, Vater, dass du in und an uns wirkst und uns daran erinnerst, wie wir nach Hause gehen und uns für Montag vorbereiten, dass wir alle in diesem zusammenstehen, dass wir Menschen haben, die füreinander beten, dass Menschen füreinander dienen. Und es ist wirklich die Schönheit der Gemeinde, die sich versammeln darf, die Menschen aus allen Stämmen und Nationen versammeln kann. Ein gemischter Leib von Sündern, erlöst durch Christus, zusammenwirkend für ein Ziel, dich zu verherrlichen und dich für immer zu genießen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.